SWR 2 Wissen.
Mit dem Thema Die Natur des Brexismus, nationale Gebärden im heutigen Britannien. Im Zuge des Brexit ist das Nationalbewusstsein in England deutlich größer geworden. Viele Brexit-Befürworter feiern kulturell geprägte Vorstellungen einer fast mythischen starken Nation von zeitloser Größe. Was dabei immer wieder auffällt, ist eine Verschmelzung von Musik und Landschaft, die dann auf grandiose Weise den spezifischen Inselnationalismus thematisiert und auch speist. Das zeigt sich zum Beispiel sehr anschaulich während der legendär gewordenen Last Night der Henry Wood Promenade Concerts in Londons Royal Albert Hall in Kensington. Dabei singt man bis heute mit geschwellter Choristenbrust Rule Britannia. Professor Rüdiger Görner, Literaturwissenschaftler und Essayist in London, beschreibt die kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Wurzeln dieser Brexit-Ideologie.
In Thomas Arnes Fanalhymne von 1740 erklingt die appropriierte, hemmungslos politisierte Meereslandschaft mit ihrem imperativischen und imperialen Refrain »Rule Britannia, Britannia rule the waves«, Britons never shall be slaves. Im sechsstrophigen Gedicht von James Thomson sind es die Schutzengel, die diesen Refrain anstimmen. Nachdem Britannia erstmals auf Geheiß des Himmels der Blauen See entstieg. Rule Britannia wird in diesem Gedicht als die einzige Satzung des Landes, the Charter of the Land, bezeichnet. Britons never shall be slaves, entstand als Leitwort zu einer Zeit, als sich die führenden Familien des Landes durch Sklavenhandel maßlos bereicherten. Blessed Isle, with matchless beauty crowned, gesegnete Insel, von unvergleichlicher Schönheit gekrönt, heißt es in der Schlussstrophe, in der er wieder aufscheint, der Landschaftsbezug. Sein eigentliches Echo hat er jedoch in einem anderen Lied gefunden, das gleichfalls in The Last Night of the Proms regelmäßig zu hören ist und im Grunde die eigentliche Nationalhymne Englands darstellt, folgt doch die Melodie von God Save the Queen, pikanterweise der deutschen Kaiserhymne Heil dir im Siegerkranz, Jerusalem von William Blake. Der Vorspann zu seinem Werk Milton, in der Vertonung von Hubert Parry von 1916, und man muss das auf Englisch zitieren, um den Klang im Ohr zu haben. And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green, and was the holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen? Und auf Deutsch? Beschritten diese Füße in früheren Zeiten Englands grüne Hügel nicht? Und sah man nicht das heilige Lamm Gottes auf Englands anmutiger Landschaft? Und hiermit sieht sie sich denn vollzogen, die Sakralisierung der englischen Landschaft, dort, wo das neue Jerusalem errichtet werden soll, in England's Green and Pleasant Land. Das sich im auch spontan zustande kommenden Chorgesang, artikulierende Gemeinschaftsbewusstsein, findet sich neuerdings in den britischen Medien ebenso hervorgehoben, wie auch der immer etwas verloren klingende Bariton in einem Lied von Benjamin Britten. Mythos Natur und Mythos Landschaft. In Thomas Hardys fiktiver Grafschaft Wessex, im realen Dorset, Somerset und Wiltshire, zeichnet sich diese Landschaft durch hügelige Weiden und Felder aus, die oftmals tatsächlich erstarrten Meereswogen zu gleichen scheinen. Doch prägt sie ein weiteres, das dem freien Blick zu widersprechen scheint. Die Umsäumung der Weiden durch niedrige Hecken oder niedrige Mauern aus Feuersteinen, Eingrenzung des Besitzes und Entgrenzung der Sicht vereinigen sich in diesem landschaftlichen Erscheinungsbild. In den Randzonen des Landes ist es die Küste, die Steilküstenabschnitte zumal, die als natürlicher Schutzwall gelten dürfen. Gerade in diesen Landschaftsbereichen war das Votum für einen Brexit am stärksten, paradoxerweise selbst dort, wo ihre Infrastruktur am meisten von Fördergeldern des Europäischen Regionalfonds profitiert hat. In der Zeit der von Napoleon verhängten Kontinentalsperre, die auch das Reisen der englischen Oberschicht auf dem europäischen Festland zunächst verunmöglichte, entdeckte sie zusammen mit Poeten und bildenden Künstlern von John Knox bis John Constable und William Dyce die Tiefen und Reize der Landschaft, vor allem in England und Schottland. Die Countryside wurde zum mythenreichen Rückzugsgebiet, diente aber auch der Selbstfindung und neuen Bewusstwerdung dessen, was man in Britannien hatte oder zu haben glaubte. Die Landschaftsmalerei eines John Crome, James Ward und William Turner ließen sich nationalpatriotisch interpretieren. Und der romantische Nationaldichter Englands William Wordsworth wurde von einem Porträtgemälde von Benjamin Robert Haydn 1842 versonnenen Blickes, mit gesenktem Kopf und verschränkten Armen inmitten einer dunklen Landschaftsszene mitten im Lake District als Heros der Naturpoesie dargestellt. Eben gerade der Lake District wurde als das Feuchtgebiet nationalen Empfindens entdeckt und ästhetisiert. Das nunmehr im Zuge des Brexit wieder erstarkte ethnische Nationalbewusstsein in England orientiert sich an der Vorstellung einer Wiedergeburt einstiger Größe, an einer Rückkehr zu vermeintlich zeitlosen Ursprüngen. Die liedgewordene englische Landschaft dürfte dabei der dauerhafteste und psychologisch wirksamste politisch-kulturelle Mythos sein, der den Inselnationalismus speist. Und so verwundert es kaum, dass seit dem EU-Referendum am 23. Juni 2016 nicht nur verstärkt diese genannten Lieder zu hören sind, sondern auch, vor allem im Rundfunk, Melodien aus den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, eine Mischung aus Unbeschwertheit und Durchhaltewillen. Wieder einmal suggeriert der politisch jederzeit abrufbare Mythos »Wir gegen den Rest der Welt« und das, bis dieses »Wir« möglichst wieder mit »Welt« gleichbedeutend sein wird. Aus dem Unterbewussten steigt sie einmal mehr auf. Die Vorstellung von der Nation als quasi natürlichem Körper. Und das auf den britischen Inseln gleich vierfach. In England, Schottland, Wales und in Irland. Diese Inseln verstehen sich zunehmend wieder, vor allem in ländlichen Gebieten, als ein Archipel, den eine uralte Psychoökologie prägt. Bestehend aus den umfriedeten Landschaften, die Harold John Massingham mit dem Begriff des spirituellen Materialismus kennzeichnete. Im Rückblick gilt er, Massingham, als der Blut- und Bodentheoretiker Englands. Sein Buch England and the Farmer von 1941 gilt in rechtskonservativen bis reaktionären Kreisen als Manifest einer bodenverhafteten Englishness. The Love of Countryside wurde in einer Studie von John Lewis Stemple als ein unterschwelliges Propagandainstrument im Ersten Weltkrieg inzwischen identifiziert. In Schottland entdeckt man derweilen den Liedermacher und Romanschriftsteller Stuart MacGregor neu, der mit Gedichten wie Scottish Soil, Erde Schottlands, auftrat. Dass sich freilich der schottische Patriotismus europäisch gebärdet, ist eine besondere Note, die zeigt, wie wenig sinnvoll es ist, von einem gesamtbritischen Nationalbewusstsein zu sprechen. Roger Deakin, einer der namhaftesten Ökologen unter Englands Publizisten, wandte sich in seinem posthum veröffentlichten Buch Wildwood von 2007 programmatisch dem Gehölz zu. Er sprach von der Greenwood Liberty, des sogenannten Woodlanders, dessen bevorzugter Aufenthaltsort das lichte, weitgehend tannenfreie Unterholz birgt, was er die Merriness of Merry England nannte, die Frohgestimmtheit des frohen Englands. Eiche, Walnussbaum, Eibe und vor allem der Bergahorn belauben gleichsam den englischen Landschafts- und Naturmythos. Von Wordsworth, Matthew Arnold bis Thomas Hardy ist etwa der Ahorn, der Sycamore, ein bedeutsames Motiv in der Naturlyrik des Landes. Der Schriftsteller und Sachbuchautor Richard Smith befindet über den geistigen Zustand der englischen Nation nach dem Brexit: Jetzt werden unsere Vorstellungen über die Natur unseres Landes durch eine rückwärtsgewandte Mythologie, und einer nach Kampfer riechenden Nostalgie gelenkt. Was Smith hier aufspürt, ist halb Diagnose, halb Prognose. Es artikuliert ein Unbehagen an der paradoxen Situation, in die sich England durch das EU-Referendum selbst hineinmanövriert hat. Selbstsicher wirken zu wollen und das angesichts größter Unsicherheitsfaktoren über die politischen, ökonomisch-ökologischen, aber auch gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen dieser hauchdünnen Mehrheitsentscheidung für den Brexit. Gerade deswegen erweist sich der verstärkte Bezug auf Landschaft und Natur als archaische Konstante, wie der Versuch einer Selbstvergewisserung im Grünen. Die andere, offenkundig politische Natur des Brexismus, ist sein quasi ideologischer Charakter. Patriotische Gefühle, die sich nicht am Ubi Bene Ibi Patria-Prinzip orientieren, sondern national kodiert und konditioniert sind, nähren diese entsprechend nationalistisch wirkende Ideologie. Sie konnte gerade deswegen in England, anders als in Schottland oder Nordirland, so wirksam werden, weil sie auf eine seit Jahrzehnten schwelende Selbstverunsicherung reagierte. Denn gerade die Frage nach dem, was das Englische in unserer Zeit noch sei, beschäftigte die Publizistik nahezu unausgesetzt und auffallend intensiv während der Regierungszeit von Tony Blair. Tragischer Katalysator war der Terroranschlag in London vom 7. Juli 2005, verübt von 4 britischen Staatsbürgern muslimischen Hintergrunds, der 52 Todesopfer forderte. Signalisierte dieser Anschlag einen Bruch innerhalb der britischen Gesellschaft? Das war die Frage, die sich damals viele stellten. Gab es noch eine Art britischer Wertegemeinschaft und welche Rolle spielte dabei England? Brite könne man werden, Engländer nie. Das war die Formel, die längst vor 2005 in Umlauf war und es bis heute ist. Wer gehört dazu? Wer bleibt draußen? Diese Frage entschied auch den Ausgang des EU-Referendums, wobei bemerkenswert ist, dass asiatische Briten sich in ihrer Mehrheit für den Brexit aussprachen. Vermutlich bekundeten sie damit ihren Wunsch, auch weiterhin vorrangig als zum britischen Königreich gehörig angesehen zu werden. Zu Engländern wurden sie deswegen freilich nicht. Dass EU-Bürger in Britannien nicht am Referendum teilnehmen durften, obgleich sie zu den Europawahlen zugelassen waren, gehört dagegen zu jenen Anomalien und Inkonsequenzen, an denen die britische Demokratie inzwischen bedenklich reich ist. Der über Jahrzehnte einflussreichste englische Historiker und Geschichtsphilosoph Arnold Toynbee gab noch wenige Jahre vor seinem Tod zu Protokoll, dass er glaube, der Nationalismus sei die eigentliche Religion für eine Mehrheit der Menschen. Bereits mitten im Ersten Weltkrieg hatte der junge Toynbee seine Gedanken zum Problem der Nationality in einer umfangreichen Studie vorgelegt. Eigentümlich ist, dass Toynbee darin bis nach Thrakien, Armenien, Anatolien ausgreift, das neue Arabien bedenkt, das Alldeutsche und den Panslawismus als Bewegungen, durch welche die Nationalitätenfrage und der Nationalismus zu einem ethnisch, um nicht zu sagen rassisch begründeten Phänomen umgewertet wurde. Nur eines ließ Toynbee trotz seines hier bereits erkennbaren Hanges zum Enzyklopädischen unberücksichtigt: die Nationalitätenfrage in Britannien und mithin den Zusammenhang zwischen englischem Nationalismus oder genauer britischen Nationalismen und britischem Imperialismus. Bezeichnend ist aber auch, dass die Binnendifferenzierung der britischen Inseln nach Nationalitäten eine geopolitische Begrifflichkeit ganz eigener Art ausgebildet hat. Spricht man doch sehr emphatisch von The Welsh Border als einer landschaftlich und historisch reizvollen geografischen Einheit, die auch als Sprachgrenze zwischen dem Englischen und Gälischen zu verstehen ist und das nahezu unverändert seit dem 8. nachchristlichen Jahrhundert. Vergleichbares gilt für die sogenannten Scottish Borders, wohlgemerkt im Plural, die gleichfalls primär als eine landschaftliche Einheit wahrgenommen und entsprechend touristisch vermarktet werden. Das ist für sie ein eigenständiges Scottish Border Council als Verwaltungseinheit gibt und sie sogar eine besondere Hunderasse hervorgebracht hat, den Border Collie, das sei nur am Rande vermerkt. In diesen Regionen des noch Vereinigten Königreiches halten sich stolz auf die jeweiligen Traditionen und Verunsicherung, was die Zukunft angeht, die Waage. Ian Sinclair, der scharfsichtige Analytiker der Metropolis London, erinnerte in einem seiner jüngsten Beiträge zu mehr und mehr von Spekulanten dominierten Stadtkultur Londons an den verstörenden Film des einstigen Kultregisseurs Derek Jarman, The Last of England von 1988, der aus Bildern vom Falklandkrieg, Szenen königlicher Hochzeiten, heruntergekommenen Straßenzügen und von Punks, die auf Boote verbannt werden und Themse abwärts driften, besteht. Sinclair spricht von The Last London, was sich auf das Planungschaos in dieser Metropolis bezieht, das wiederum die Richtungslosigkeit des Landes, sein lange verdrängtes, aber inzwischen offenkundiges Identitätsproblem spiegelt. Ist der neue Nationalismus in England dazu angetan, dieses Identitätsproblem zu lösen? Zuweilen gewinnt man den Eindruck, als sei dieses Anti-Europa-Nationalbewusstsein mehr eine, paradox gesagt, kollektiv-exzentrische Geste als ein wirklicher Ismus. Sie enthüllt einmal mehr den Unabhängigkeitsdrang dieses Inselverbundes sowie seinen bizarr-anachronistischen Souveränitätsmythos. Varianten oder differente Ausprägungen dieser exzentrischen Politikauffassung finden sich in allen Landesteilen, wobei Schottland, wie erwähnt, dadurch auffällt, dass ausgerechnet eine emphatisch national ausgerichtete politische Gruppierung, die schottische Nationalpartei SNP, weiterhin glaubt, ihr Nationalbewusstsein in eine engere Anbindung an die Europäische Union, auch nach vollzogenem Brexit, einbringen zu können. Whitehall dagegen scheint ernsthaft davon auszugehen, das neue Nationalbewusstsein auf die Staaten des Commonwealths umlenken zu können, wobei es geflissentlich außer Acht lässt, dass gegenwärtig zumindest etwa die Beziehungen Deutschlands zu Indien deutlich zukunftsoffener wirken als jene zwischen Neu-Delhi und London. Dieses regionalistisch inspirierte Nationalempfinden, das sich bei Gelegenheit umgehend mobilisieren und ideologisieren lässt, ist seit dem EG-Beitrittsreferendum im Vereinigten Königreich von 1974 in der globalisierten Schaltzentrale der politischen und wirtschaftlichen Macht in London also ein zumeist überhörter Grundbass gewesen. Doch kehren wir zu unserem Hauptproblem zurück. Um auch nur annähernd die politisch-psychologische Disposition zu erfassen, die sich hinter dem Brexit als einer Spielart britischer Nationalismen verbirgt, gilt es, sich des englischen Ideals der Bindungsabstinenz zu erinnern. Sie kam selbst in Churchills Zürcher Rede von 1946 zum Ausdruck, in der er ein vereinigtes Europa als Vereinigung von Interessen zwar ins Auge fasste, Großbritannien allenfalls tangential zu diesem Kreis sah, aber keineswegs als Teil dieser unebenen Kreisfläche. Europäische Integration steht im englischen Denken unter einem gegen die eigenen Inseln gerichteten Hegemonieverdacht. So verspricht sich die politische Rechte mehr Prosperität für das eigene Land, wenn die Taue zum europäischen Festland erst einmal vollständig gekappt sind. Vorgetragen wird dergleichen im Ton postimperialer Arroganz, gepaart mit einer Durchhalterrhetorik im Stile Churchills, wobei es natürlich kein Zufall ist, dass die Erinnerung an Churchill und das Churchilleske in der Politik im Sinne des eingangs besagten Rule Britannia-Patriotismus, Britons shall never be slaves, einmal mehr Konjunktur hat. So spielt der neueste Churchill-Film von Jonathan Teplitzky mit Brian Cox in der Hauptrolle im Juni 1944, während der letzten 48 Stunden vor dem D-Day, auch wenn eine der kurz nach dem EU-Referendum in Umlauf gebrachte neue 5-Pfund-Note mit Churchills Konterfei für den Kinoeintritt nicht ausreicht. Bedrückend bleibt, wie unkritisch die Rhetorik des Zweiten Weltkriegs während und nach dem Brexit-Referendum aktiviert werden konnte. Wir gegen den Rest der uns missverstehenden Welt. Und der Geist von Dean Kirchen, Selbstrettung von über 300.000 britischen Soldaten über den Ärmelkanal Ende Mai, Anfang Juni 1940, inzwischen auch Gegenstand eines neuen Films, als der moderne Britannien-Mythos schlechthin von fanatischen Brexit-Befürwortern beschworen wurde. Nur verschwindend wenige Intellektuelle halten weiterhin dagegen. Allen voran der Schriftsteller Ian McEwan, der sich weigert, die Brexit-Realität anzuerkennen und Anfang Mai 2017 in einer in Central Hall in Westminster gehaltenen Rede ein zweites Referendum forderte, wie inzwischen auch Vince Cable, den die Liberalen in sehr fortgeschrittenem Alter inzwischen zu ihrem Vorsitzenden gewählt haben. Erlauben wir uns ein, diese Überlegungen beschließendes Abschweifen, um dadurch jedoch das Kernproblem Nationalismus und Brexismus als einer Form von kollektivem Narzissmus noch genauer zu benennen. Und zwar in Form einer durchaus polemischen Diagnose. Im Jahre 1650 beschrieb ein englischer Arzt, Francis Glisson, erstmals Rachitis. Nach ihm sind übrigens auch die Glissonsche Kapsel, eine Bindegewebskapsel der Leber, und die Glissonsche Schlinge, eine Vorrichtung zur Streckung der oberen Wirbelsäule, benannt. Fortan nannte man die Rachitis die englische Krankheit. Zwar wusste Glisson noch nicht, dass sie auf Vitamin-D-Mangel beruhte und auf falscher Ernährung in der dunklen Jahreszeit. Er beschrieb sie aber genau als die Verkrümmungen der Beine und der Wirbelsäule, der Verunstaltung des Brustkorbes und des Beckens, als eine Verunmöglichung des für den Menschen typischen aufrechten Ganges. In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte die englische Krankheit oder le mal anglais eine ökonomische Note. Absinken des Lebensstandards, steigende Inflations- und Arbeitslosenraten, Vertrauensschwund gegenüber dem Sterling, wie übrigens auch jetzt. Innerhalb von 15 Wochen im Jahr 1976 verlor das Pfund 15% seines Kurswertes. Das war ironischerweise genau 200 Jahre nach Adam Smiths Untersuchung über Natur und Wesen des Volkswohlstandes, die erstmals das Prinzip der Arbeitsteilung als Grundlage wirtschaftlicher Prosperität etablierte. Von der Anatomie zur Ökonomie zur Psychopathologie. Seit dem 23. Juni 2016 hat die englische Krankheit einen neuen Namen, Brexitis. Sie mag inzwischen sogar als Epidemie registrierbar sein. Ihre schizoide Dimension besteht darin, dass diese Krankheit von denjenigen, die von ihr befallen sind, als ein Gesundbrunnen gepriesen wird. Mithin gehört sie zu den besonders heimtückischen Gebrechen. Unklar ist gegenwärtig noch, ob sie genetisch bedingt ist oder von Viren übertragen wird. Womöglich verhalten sich die Dinge ohnehin komplexer, denn die Brexitis weist zwar eindeutig verhaltensgestörte Dimensionen auf, grassierender Fremdenhass bei gleichzeitig wachsender Abhängigkeit von ausländischen Investoren, scheint aber in bestimmten, vor allem mittleren und nördlichen Regionen des Inselstaates weiterhin wie eine Infektion hochgradig ansteckend zu sein. Nun ist bekannt, dass die Pathologisierung von nicht im strengen Sinne medizinischen Phänomenen mehr als problematisch ist. Im Falle des zur Brexitis gewordenen Brexismus freilich handelt es sich nicht um eine Variante der in der Dekadenz in Künstler- und intellektuellen Kreisen so beliebten Modekrankheit Neurasthenie, die sich auch in den Vereinigten Staaten vornehmlich an der Ostküste epidemisch ausbreitete und von William James um 1890 als Arimaconitis beschrieben wurde. Allgegenwärtig wurde sie dann wieder in den New York-Filmen Woody Allens. Die Symptome der Brexitis sind unzweifelhaft. sie ist keine vorübergehende Unpässlichkeit, sondern womöglich der erste Fall eines medizinischen Paradoxons, nämlich einer national kodierten ansteckenden Erbkrankheit. Über die Brexitis in dieser Weise zu reden, ist daher, auch wenn es schmerzt, keine unlautere Pathologisierung einer psychopolitischen Befindlichkeit, sondern das beim Namen nennen einer gefährlichen und das größere Ganze gefährdenden Disposition. Denn es ist schlicht festzuhalten, dass die Natur des Brexismus, ihr postimperiales Erscheinungsbild, unstreitig krankhafte Züge trägt. Wir wollen es ja nicht zu weit treiben, mit dem auch ironisch gemeinten Aufzeichnen dieses Krankheitsbildes, denn die Lage ist mittlerweile, was schon seit geraumer Zeit absehbar war, zu ernst für bloße Ironie. Zu viel steht auf dem Spiel. Dass sich England mit diesem Referendum, der amateurhaften oder schlicht leichtsinnigen Art, seiner Vorbereitung und Durchführung völlig verrannt hat, steht mittlerweile vielen mehr als deutlich vor Augen, auch wenn sie nicht jene Zivilcourage besitzen mögen, die John Major im Chatham House bei seiner paradox gesagt maßvollen Brandrede gegen das Vollziehen des Austritts aus der EU unter Beweis gestellt hat. Nie war das englische Unvermögen, wirklich zur europäischen Idee zu stehen, augenscheinlicher und verhängnisvoller als jetzt. Nie war das englische Verhalten in Fragen der Europapolitik beschämender, fahrlässiger, ja selbst entlarvender. Allein, dass das House of Lords überhaupt den Sachverhalt erst anmahnen musste, die ungesicherten Rechte der in Britannien lebenden EU-Bürger nach vollzogenem Brexit zu gewährleisten, weil das Unterhaus diese vermeintliche Bagatelle schlicht übersehen hatte, spricht Bände. Es ist bedrückend zu sehen, dass die britische Diplomatie noch immer nicht begriffen zu haben scheint, dass sie weder fordern noch die zu erwartenden Einbußen durch den Verlust der Handelspräferenzen innerhalb der EU durch vorzeitig geschlossene und damit EU-rechtswidrige Handelsabkommen mit Drittstaaten ausgleichen kann. In den Augen der Europäischen Union, so sehr auch sie optischer Behandlung bedürfen, steht England derweilen doch wieder als perfides Albion da. Die zweifelhaftesten Vorurteile gegen den Inselstaat von Napoleon bis de Gaulle peinlich bestätigend. Wie eng der Spielraum für die Briten in Sachen Brexit tatsächlich geworden ist, wollen in Britannien nur wenige wahrhaben, obgleich etwa die internen Nöte mit Schottland eines gezeigt haben. Die Identitäts- und Strukturkrise Britanniens ist hausgemacht und lässt sich nicht auf den Brexit abwälzen oder durch nationalistische Emotionspolitik beheben. Denn sie wird unweigerlich die internen Probleme des Inselstaates mit seinen diversen Nationalismen verschärfen. Schottland wird alles versuchen, die neue englische Krankheit nicht zu einer gesamtbritischen werden zu lassen, und es tut gut daran. Wenn Britannien insgesamt nicht die Kraft zu einer grundlegenden politischen Strukturreform aufbringt, wird die Brexitis tatsächlich zu einem chronischen Zustand werden, mit nur zu deutlich absehbaren Folgen, deren noch mildeste, in welcher Tonlage auch immer, die Selbstmarginalisierung Britanniens sein wird.